Eigentlich klatscht man ja erst hinterher, ne? Ihr wisst ja noch nicht, was auf euch zukommt. Ich muss erst noch einen Schluck Wasser des Lebens trinken. Das tut gut. Ja, es ist Vorrecht, hier zu sein. Ich freue mich total. Es bin einige Zeit her. Und ja, als erstes muss ich mal eine Danksagung loswerden. Einige von euch wissen ja, dass ich ziemlich krank war letztes Jahr und auch, dass ich dass viele für mich gebetet haben, auch hier aus dieser Gemeinde. Und da möchte ich einfach noch mal ein ganz, ganz herzliches Dank loslegen. Und das waren bestimmt mehr, als ich überhaupt weiß. Also herzlichen Dank nochmal dafür. Es ist gut, wenn man weiß, dass man im Gebet getragen wird. Und genau so habe ich mich nämlich gefühlt, getragen, von Anfang an bis durch. Und dass ich hier stehe, ist ein Stück weit auch euer Werk, Gottes Werk natürlich auch. Aber mir geht's gut. Ja, Predigt ist ja immer so eine Sache. Ich nehme das nie leichtfertig. Das ist immer eine Herausforderung und das verursacht immer bei mir ein Gefühl der Unzulänglichkeit oder des nicht ganz erfassen können von dem, worüber man eigentlich spricht. Der evangelische Theologe Rudolf Bohren, der sagte einmal, und das hat mich sehr angesprochen, weil es so eine Sache auf den Punkt gebracht hat, das Ziel der Predigt ist die Freude. Und ich habe vorhin die Kids gehört, wie die Freude hatten. Die hatten richtig Krach gemacht und Spaß. Und ich hoffe, dass wir das auch irgendwie so ein Stück weit empfinden, wenn wir Gottes Wort betrachten, auslegen, in uns reinnehmen, das Verdauen, das Wiederkäuen und versuchen auch damit umzugehen und damit zu leben. Ich denke, eine Predigt muss ja nicht alle Fragen beantworten. Ich finde, was eine Predigt sollte, die sollte uns herausfordern, bessere Fragen zu stellen. Und die sollte uns herausfordern, dass wir unseren eigenen Denkapparat in Gang bringen, dass wir selbstständig recherchieren und nachfragen, ja, was ist denn jetzt das Wort Gottes? Was ist denn jetzt wirklich die Aussage? Als Prediger kann ich euch alles Mögliche erzählen, ja? Ihr könnt mir glauben oder ihr könnt mir nicht glauben, aber rausfinden könnt ihr das nur dann, wenn ihr das auch wirklich nachforscht und der Sache auch nachgeht. Und das möchte ich euch so als Predigtbewertung mal mitgeben. Das Predigtthema, was ich heute halten werde, heißt, habe ich mal so überschrieben, Willkommen im Leben. Und darum geht's eigentlich, dass wir unser Leben in Christus neu entdecken oder vielleicht auch so wie in so einer zweiten Liebe, dass wir es neu lieben lernen. Unser Weg mit Christus kann ja manchmal ein bisschen holperig sein. Ich denke, das hat bestimmt der ein oder andere schon mal erlebt. Aber es ist wichtig, dass wir uns darauf fokussieren, zu erfahren und zu wissen, was bedeutet dieses Leben denn überhaupt, von dem Jesus spricht. Und ich glaube, dazu brauchen wir unsere eigenen Erfahrungen, unsere eigenen Höhen und Tiefen, unsere Enttäuschungen und unsere Erfolge, ja, unsere Träume und Illusionen, unsere Höhen und Tiefen und all diese Dinge, ja. Es bringt nichts auf Dauer, von den Erlebnissen und von den Erfahrungen von anderen Leuten zu profitieren, wenn das überhaupt geht auf Dauer. Ich glaube, da wird man eher meckerig. Da wird man vielleicht gelangweilt, da wird man genervt, ja, da wird man unzufrieden. Ihr braucht und wir brauchen, jeder von uns, wir brauchen unsere eigene Erfahrung im Umgang mit dem Wort Gottes, mit dem Leben, das aus Christus fließt, ja. Und ich kann persönlich eigentlich nur für mich sprechen. Oder ich kann Jesus sprechen lassen. Und Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Oder an einer anderen Stelle sagt er, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dessen Leibesmitte werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist vielleicht eine etwas komische Vorstellung, wenn ich hier als so Fontäne rumgehe. Aber wenn wir mal daran denken, was Wasser in diesen warmen Regionen bedeutet. Wasser ist Leben. Das ist das, was Jesus sagt, das ist nicht, was ich sage. Die Frage ist, was ist das für ein Leben, von dem Jesus hier spricht? Vielleicht wäre es jetzt mal an der Zeit, dass wir mal so eine Art Lebenstest machen. Ihr könnt euch mal vielleicht mal kneifen, gucken, ob ihr noch irgendwas empfindet. Oder einmal tief durchatmen, den Atmen einsaugen und wieder ausströmen lassen. Und ja, lebt ihr noch alle? Ja? Ja, okay, gut. Ich nehme das mal als ein zaghaftes Ja. Für mich ist das Thema des neuen Menschen oder der neuen Schöpfung, was die Bibel so umschreibt, das ist eines der spannendsten Themen überhaupt. Es führt mich tagtäglich in Situationen hinein, die ich unter neuen Blickwinkel, unter neuen Aspekten bewerten und betrachten kann. Ich kann mir die Frage stellen, was kann ich daraus lernen? Ich kann sagen, oh, bah, alles Kacke, alles Mist, das, was gerade jetzt passiert, ist unter der Gürtellinie, will ich nicht, weg damit. Oder ich kann fragen, hey, gibt's da eine Möglichkeit, dass ich daraus irgendwelchen Nutzen ziehen kann? Wo ist das Leben da drin, ja? Was kann ich daraus lernen? Und oft ist es ja so im Leben, dass gerade die schwierigen Situationen im Leben, dass wir, nicht natürlich, wenn wir da drin sind, sondern im Rückblick, dass wir daraus am meisten lernen. Die größten Herausforderungen in unserem Leben, das sind oft Leute, die uns so dermaßen auf den Zeiger gehen. Und ich kann manchmal so diese Konversation im Himmel hören, ich stelle mir das so vor, ne? Hey, wir sind jetzt gerade dabei, weißt du, diese Sache da beim Thomas aufzuarbeiten, ne? Und weißt du, der hat jetzt schon dreimal, haben wir den jetzt schon so in diese Situation reingeführt. Ich glaube, wir müssen den Uli noch mal irgendwie vorbeischicken. Das sind die Leute, die uns manchmal wirklich auf den Zeiger gehen, die uns die größten Herausforderungen gehen. Sorry, Uli, nimm das jetzt bitte nicht persönlich. Aber es ist wirklich so. Ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Ne? Fühlt sich nicht gut an im Moment. Aber wenn du merkst, mit Gottes Hilfe gehst du da durch, dann kommst du ein Stück weiter. Das ist wie ein Quantensprung. Und auf einmal ist die Situation, die vermeintlich so negativ ist, gar nicht mehr so bedrohlich. Ne? Ich möchte mal zwei Bibelworte lesen. Ich lese die mal ein bisschen im Zusammenhang. Das eine ist in Römer 6, Vers 1 bis 11. Da schreibt der Paulus, heißt das, wir weiter sündigen sollen, damit Gott Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zu schenken? Das ist eine rhetorische Frage. Natürlich nicht. Wenn wir für die Sünde tot sind, wie können wir da weiter in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch, Halleluja, in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser frühes Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Wow. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr, denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Oh. Lass mal auf der Zunge zergehen, diese Worte, ja? Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Ja. Yeah. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferstand und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Er starb ein für alle Mal. Das muss nicht wiederholt werden. Da muss auch nichts zugefügt werden, um die Sünde zu besiegen. Und nun lebt er für Gott. Und deshalb haltet daran fest, ihr seid für die Sünde tot, aber ihr lebt durch Christus Jesus für Gott. Und die zweite Bibelstelle ist im 2. Korinther 5, die Verse 14 bis 17, eigentlich bis 21, aber das kriege ich nicht hin, das ist zu viel. Da steht, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist. Unser Leben für Christus. Daher kennen wir von nun an niemandem nach dem Fleisch. Das ist eine Herausforderung für manche. Ja, wenn wir uns mal anschauen, was sehen wir da? So kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir sehen anhand der Sprachgewalt, der Bildhaftigkeit, der Wortwahl, die Paulus hier nutzt, dass es um was wirklich Fundamentales geht, dass es um etwas wirklich Wichtiges geht. Hier stehen so substanzielle Dinge im Raum, Tod und Leben und alt und neu, vergangen und wieder auferweckt. Das sind ganz krasse Aussagen. Aber lass uns einmal die zwei Kernaussagen der Texte zusammenfassen, ohne die ganzen Implikationen, die damit verbunden sind. Der Römertext in 6 sagt, wir sind mit Christus gestorben und wieder auferstanden. Die Macht der Sünde ist über unserem Leben gebrochen. Und 2. Korinther, die Kernaussage ist, das Alte ist vergangen, wir, da kann man ruhig mal ich sagen, ich bin eine neue Schöpfung. Sehe vielleicht von außen nicht so aus, aber ihr wisst ja nicht, was alles in mir drinnen ist. Und ich glaube, zwei Worte müssen wir uns hier mal etwas näher anschauen in dem Text. Wenn die Bibel in diesem Kontext von Tod spricht oder von gestorben sein, dann meint sie nicht den physischen Tod und auch nicht den seelischen Tod und auch nicht unseren geistlichen Tod, sondern es meint dieses Sterben zur Sünde. Da kommen wir gleich noch drauf, was das bedeutet in unserem Leben. Und dadurch, dass wir mit Christus gestorben sind und er die Macht der Sünde besiegt hat, sind auch wir jetzt Sieger und Überwinder im Leben. Sieht nicht immer so aus, ne? Wir schauen uns mal das Wort neu an. Neu beschreibt in diesem Zusammenhang etwas, was es bisher noch nicht gegeben hat. Es ist etwas vollkommen Neues. Es ist eine neue Art. Also etwas, das nicht auf der Basis von etwas Altem besteht. Etwas, was wir bereits kennen, sondern es ist wirklich neu. Nehmen wir einmal dieses Telefon. Das ist ein iPhone 8. Das habe ich irgendwann mal gekauft und als ich das gekauft hatte, war das neu. Nicht nur das Telefon, sondern auch das iPhone 8. Mittlerweile gibt es ein iPhone, weiß ich nicht, 11, 12, 13, 14, keine Ahnung. Ist immer noch ein iPhone. Ja? Das ist neu in der gleichen Art. Aber das, was Gott durch Jesus am Kreuz getan hat, ist etwas Neues in einer anderen Art. Wir kennen das nicht. Wir haben auch keine Vergleichsmöglichkeiten, wie das aussehen kann. Warum sage ich das? Das ist wichtig, wenn wir etwas Neues betrachten, was wir nicht kennen, dann dürfen wir nicht den Fehler machen, das durch eine alte Brille zu sehen. Durch eine alte Art und Weise des Denkens zu betrachten. Zu betrachten, so wie wir es eigentlich immer getan haben. Sondern wir müssen Neues von einer neuen Perspektive aussehen. Und da kommen wir eigentlich schon zum Kern des neuen Menschen. Weil darum geht's eigentlich, die Schöpfung aus der Sicht Gottes herauszusehen. Das Leben in Gott aus der Sicht Gottes und aus dem Plan Gottes, aus der Agenda Gottes heraus zu betrachten. Wir müssen noch mal kurz auf dieses Wort Sünde zu sprechen kommen, weil da gibt's, glaube, ganz komische Vorstellen teilweise. Vielleicht nicht bei euch, aber ich möchte es trotzdem einfach nochmal klarstellen. Das biblische Menschenbild bis auf Jesus, das ist geprägt davon, dass der Mensch unter der Macht der Sünde steht und aus eigener Initiative sich daraus nicht befreien kann. Das ist das Dilemma. Römer 7, ein ganzes Kapitel darüber, lest es mal nach. Aber die ultimative Sünde ist gar nicht mal die, dass wir irgendetwas Falsches tun oder dass wir irgendetwas Unmoralisches tun, sondern es ist einfach und simpel die Entscheidung, dass wir unser Leben ohne Gott gestalten. Das ist die ultimative Sünde. Und das gilt im Kleinen wie auch im Großen. Ob ich Gott jetzt als Gesamtheit ablehne, oder ob ich in einzelnen Lebenssituationen sage, da gehe ich jetzt selber durch, da ziehe ich mein eigenes Ding durch, Gott, da schließe ich dich aus. Beides führt dazu, dass wir getrennt werden von Gott. Das ist eigentlich ein ganz sachlicher Vorgang, ohne großartige Moral und Ethik und all diesen Dingen dahinter. Das ist darum, wo es eigentlich geht, wenn wir von der Sünde sprechen und von der Sünde, von der Jesus uns befreit hat. Und genau das ist auch die Bedeutung des Wortes Sünde. Wenn wir das, ich habe das mal im griechischen Urtext nachgelesen, das Wort Hamathia. Das bedeutet keinen Anteil haben an irgendetwas. Oder eine andere Beschreibung ist, das Ziel zu verfehlen. Wenn wir sündigen, dann trennen wir uns bewusst durch Gott, von Gott. Und die Bibelauslegung, die bezeichnet nämlich das Leben ohne Gott als Tod. Römer 6, dieser Text. Gott ist der Initiator unseres Lebens und der Lebensquell. Und das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist genau diese Wiederherstellung. Er hat dieses Leben, was er geschaffen hat, wieder in seinen Urzustand zurückversetzt. Das, was damals im Garten Eden gewesen war, diese innige Beziehung zwischen Gott und Mensch, was durch die Sünde getrennt worden ist, das hat Jesus durchbrochen. Diese Macht der Sünde, die dahinter steht, dieses Getrenntsein von Gott, diese Entscheidung, sein Leben in die eigene Hand zu nehmen. Er hat uns eine neue Möglichkeit gegeben. Und als Jesus von den Toten auferstanden ist, in Johannes 20, ich glaube Vers 22 steht es da, da hauchte er die Jünger an und er sagte, empfangt Heiligen Geist. Und das war der Beginn unseres neuen Lebens mit Jesus. Der Heilige Geist rückt anstelle der Sünde in unser Leben als unser permanenter Begleiter, als der, der uns zur Seite gestellt wird, als unser Helfer, als Paraklet, als die dritte Person Gottes, die uns in jeder Lebenslage diese neue Qualität des Lebens nahebringen will. Durch eigene Anstrengung werde ich an diesen Ort nicht rankommen. Ich kann noch so viel stille Zeit machen, Zeiten mit Gott verbringen, versuchen, ihm näher zu kommen, alles in Bewegung setzen, ihm zu dienen, den Dienst noch übernehmen und alles mögliche. Das gibt mir vielleicht ein momentanes Hype, es gibt mir vielleicht ein gutes Gefühl im Moment, ja. Es gibt mir ein Gefühl, irgendwo in Touch zu sein mit Gott, ne. Aber es wird mich nicht in der Tiefe meiner Seele, in der Tiefe meines Geistes befriedigen. Warum erzähle ich euch das alles? Ihr merkt vielleicht, dass ich schon etwas älter bin als die meisten von euch. Und ich möchte euch eigentlich nur ermutigen. Oder vielleicht nehme ich mir einfach auch mal die Freiheit, euch einen guten Rat zu geben. Macht nicht die gleichen Fehler, die ich gemacht habe. Ich habe 30 Jahre meines Lebens vergeudet will ich nicht sagen, aber es hat mich eine lange Zeit gebraucht, bis ich an den Punkt gekommen bin, dass ich gemerkt habe, da ist mehr als mein Bemühen, Gott näher zu kommen. Da ist mehr als mein Dienst, den ich Gott auf den Altar lege und sage, nimm ihn. Da ist mehr als irgendwas, was ich irgendwie tun kann, um Gott näher zu kommen. Er ist mir vor einigen Jahren nochmal ganz neu begegnet. Da hatte ich schon 1986 hatte ich die Taufe im Heiligen Geist empfangen. Das war so ein krasses Erlebnis. Da kam Gott in mein Leben rein. Das ging bäm und er hat mein religiöses Konzept vollkommen außer Bahn gebracht. Wir haben alles Mögliche getan für ihn. Wir haben Gemeinde gebaut. Wir sind auf Missionsfahrten gegangen, Jüngerschaftsschule. Wir haben uns in die Gemeinde eingebracht, getan und trotzdem irgendeine Qualität des Lebens, das hat mir gefehlt. Und Gott ist mir nochmal ganz neu, ist noch gar nicht so lange her, ey. Vielleicht 5 Jahre oder so. Gott ist mir nochmal ganz neu als Vater und auch als Mutter begegnet. Und das war eine Freisetzung. Das war vielleicht das erste Mal in meinem Leben, wo ich wirklich wusste, überzeugt war, ich bin der geliebte Sohn Gottes. Und nichts, was ich tue, das wird daran irgendetwas ändern. Ich bin geliebt an meinem besten Tag und ich bin geliebt an meinem schlechtesten Tag. Ja, Gott hat sich einmal zu mir gestellt, er hat mich angenommen, er hat dieses Wort ausgesprochen, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich meinen Wohlgefallen. Und das verändert sich nicht, weil Gott unveränderlich ist. Ich bin nicht unveränderlich. Ich bin schwankend, manchmal hier, manchmal da, manchmal geht's mir gut, manchmal geht's mir nicht so gut. Ja, manchmal bin ich oben auf, manchmal nicht so unter. Aber dieses Bewusstsein, geliebt und angenommen zu sein von Gott, ohne auf meine Leistung zu schauen, ohne auf meine eigenen Fähigkeiten zu schauen, das ist eine andere Qualität des Lebens. Und darum geht's eigentlich bei der neuen Schöpfung. C.S. Lewis sagte einmal sehr treffend, der Sohn Gottes wurde Mensch, damit die Menschen Söhne und Töchter Gottes werden können. Jesus hat diese perfekte Brücke geschafft, diese Rückführung zum Vater. Jetzt sagt die Bibel natürlich, dass der alte Mensch tot sein soll. Das ist irgendwie eine komische Umschreibung, weil wir wissen ganz genau, die meisten von uns sind getauft. Man sagt so, mit der Taufe ist man begraben und der alte Mensch, der bleibt dann da unten im Becken drin, aber guck's mal ins Becken rein, da liegt keiner. Wo bleibt der denn hier? Wo ist der denn jetzt geblieben? Ne? Und dann kommen wir aus dem Wasser wieder raus und wir sind, wow, super, 2 Wochen lang, 3 Wochen lang sind wir auf Wolke 17, uns geht's gut. Dann kommen die nächsten Probleme, dann kommt der Uli wieder und vielleicht noch ein paar andere. Und wir merken einfach, da lebt ja doch noch irgendwas, ne? Das ist ja doch nicht alles so einfach ganz weg, wie wir es so gerne hätten. So wusch, wusch und weg, ne? Es ist irgendwo immer noch da. Und ich kann euch da auch leider nicht von lossprechen, ne? Der alte Mensch, sagt die Bibel, ist tot. Der ist tatsächlich tot. Aber ich glaube, da müssen wir ein Stück weit über Gottes Perspektive von Tod sprechen. Weil Gott ist ja ohne Zeit. Und eigentlich gibt es, hört sich vielleicht auch ein bisschen komisch an, aber es gibt 2 Versionen von euch. Es ist einmal die Person, die ihr jetzt seid im Moment. Und es gibt einmal die Person, die ihr sein werdet in der Vollendung. Und Gottes Fokus, wenn er uns anschaut, ist immer der, dass wenn wir in Jesus sind, sieht er zuerst Jesus in uns. Er sieht nicht auf die Dinge, die uns noch bis zur Vollendung fehlen. Er sieht nicht auf unsere Unzulänglichkeiten, auf unsere Fehler, auf unseren Bock, den wir jetzt gerade wieder geschossen haben. Das sind Dinge, das fehlt uns vielleicht noch zur Vollendung, ja? Aber das ist nicht sein Fokus. Der hilft uns gerne, wenn wir ihn dazu einladen, an diesen Dingen zu arbeiten. Nur, er wird niemals an unserem alten Menschen arbeiten. Ja? Wenn du ein Problem hast mit, weiß ich nicht, Minderwertigkeitsgefühlen, ja, dann geht er nicht her und jetzt gucken wir mal, wie wir mit deinen Minderwert, sondern er wird an deinem Wert in Gott arbeiten, ne? Wenn du ein Problem mit Ablehnung hast, ne, dann wird er dir nicht versuchen zu helfen, ja, dich irgendwie mit deiner Ablehnung zu arrangieren, so dass du so ein passables Leben führen kannst. Nee, er wird an deiner Annahme arbeiten. Und das ist ein anderer Blickwinkel, ja. Wir fokussieren uns nicht bei dem neuen Menschen auf unsere direkten Ereignisse, die stattfinden im Leben, unsere Unzulänglichkeiten, sondern wir fokussieren uns auf das mit Gott zusammen, was er erreichen will in unserem Leben. Und dazu braucht er unsere ganze Kooperation. Und das ist gar nicht so schwierig. Das ist echt nicht so schwierig. Es hört sich vielleicht ein bisschen dramatisch an, ja, so, jetzt muss ich wieder irgendwas tun. Nee, wir lassen uns einfach auf diesen Prozess der Erneuerung in dieses neue Leben hinein. Wir lassen uns ein, wir laden Gott ein in unser Leben. Wir sind offen und ehrlich. Und was ich an euch schätze und so immer wieder so in der Zeit hier auch erlebt habe, so in Gesprächen mit Leuten. Ich glaube, dass ihr Menschen seid, die wollen das Echte haben, das Wahre haben. Nicht nur so ein plakatives, so ein, ja, so hört sich irgendwie alles schön an, Wischiwaschi, der Heilige Geist wird schon richten, sondern ihr wollt wirklich das Wahrhaftige haben. Und ich habe es erfahren in meinem Leben. Ich bin längst noch nicht an dem Punkt angekommen, dass ich sagen kann, ich habe alle meine Probleme im Griff. Es kommen immer wieder neue Herausforderungen im Leben heran. Aber der Umgang mit diesen Problemen, mit den Umständen, die uns manchmal so bam-mäßig flashen, aus der Bahn versuchen zu werfen, der wird immer besser. Und ich habe gelernt, Dinge aus einem neuen Blickwinkel, aus einer neuen Perspektive heraus zu betrachten. Perspektive ist alles. Sie verändert unser Denken. Mein Lebensabschnittsmotto, das ist das richtige Wort, im Moment ist Zoom in und Zoom out. Einmal reinschauen auf das Problem, auf die Umstände, auf die Situation, aber dann geh auch mal wieder raus und versuch das Ganze aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten. Und du wirst merken, das hilft. Das hilft ungemein. Weil wenn wir zu eng, zu vernarrt sind in unsere Umstände, in unsere Probleme, in die Dinge, die wir scheinbar nicht ändern können, ja, die Dinge, die uns immer wieder versuchen einzuholen aus unserem alten Leben, Gewohnheiten, die wir haben, die wir noch nicht wirklich unter die Füße gekriegt haben, ja. So, ich muss mal zur Zielgeraden kommen. Wie setzen wir das Ganze um? Das Problem ist, dass wir bei Neuem, was wir nicht kennen, oft auf Widerstand. Dass wir auf Widerstand stoßen in uns selber. Weil das Neue, es ist ja auch irgendwo eine Herausforderung. Ne? Aber das Gute ist, dass wir nicht alles auf einmal bewirken müssen. Das ist ein Prozess und es wird ein lebenslanger Prozess bleiben. Unser Vorbild ist klar, ist Jesus. Er ist das Modell. Ja? Aber es sind auch Menschen um uns herum, die wir als Vorbilder nehmen. Bleibt im Gespräch miteinander. Was bedeutet das? Ja? Was bedeutet das, in diesem neuen Leben zu gehen? Wie gehst du damit um? Vielleicht 2, 3 Charakteristika. Ich habe eine ganze Liste, kann ich jetzt gar nicht mal alle mitgeben. Ne? Aber unser neues Leben wird nicht bestimmt durch das, was wir tun, sondern durch das, was er für uns getan hat. Er ist in allem der erste Antrieb. Er hat uns zuerst geliebt, deswegen lieben wir ihn. Ja? Er ist der erste Antrieb. Oder wir leben nicht mehr im Bereich unserer eigenen Fähigkeiten, sondern im Bereich von Gottes Möglichkeiten. Das ist eine Herausforderung im Alltag, ja? Wenn wir Problemen begegnen, dann versuchen wir die erst aus eigener Kraft zu lösen. Hey, nimm Gott einfach mal direkt von Anfang an mit dabei. Frag ihn, hey, wie würdest du damit umgehen? Wie kann ich das Ganze einordnen aus deiner Sichtweise? Wie gehe ich damit um? Unser Denken und unsere Wahrnehmung ist geprägt von einer neuen Perspektive. Aus der Sicht Gottes heraus. Und jeder Umstand, jede Situation, egal ob gut oder negativ, beinhaltet die Frage, was ist denn das Neue, was ich hieraus lernen kann? Ja? Was möchtest du, Gott, in dieser oder jener Situation für mich sein? Wir lernen. Ich denke, das muss uns begleiten im Leben mit Jesus, dass wir lernen. Wenn wir aufhören zu lernen, sind wir auf dem besten Weg, uns zu verabschieden. Und das sollte eigentlich Spaß machen. Das sollte Freude machen. Jetzt guckt nicht so betrübt. Es ist Hoffnung da. Es ist nicht alles an einem Tag. Es ist echt ein Prozess, in dem wir uns mit reinnehmen lassen. Ich glaube, ich muss zur Zielgeraden kommen. Ich wollte nur noch zum Abschluss euch ermutigen, vielleicht heute einen Schritt zu machen. Und das ist einfach ein einfaches Gebet, mit mir zusammen zu sprechen. Das ist wirklich ein ganz einfaches und ein ganz kurzes Gebet. Und wenn ihr damit übereinstimmt, dann braucht ihr eigentlich nur Amen zu sagen. Und dann lasst ihr den Heiligen Geist einfach mal machen. Ja, und haltet euch mal ein bisschen zurück und wartet mal, was passiert. Aktives Warten, nicht passives Warten. Ja? Lieber Vater, dein Wort sagt mir, dass ich eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch in Jesus Christus bin. Das will ich gerne für mich im Glauben annehmen. Bitte hilf mir und zeig mir, wie dieses neue Leben in dir immer mehr in meinem Leben sichtbar wird. Amen. Ja, danke. Das ist ein Riesenthema. Ich würde gerne noch ganz viel dazu sagen, aber ich reiche jetzt mal an die Sandra zurück.